Ich begrüße euch zum dritten Mal Homo Incredulus und denkt dran, ihr seid Homo Sapiens.
Hoc est enim podcast meum, quod pro vobis emittitur.
Also ich habe hier was in der Sein gefunden, in der Zeitschrift Sein, die lag bei mir im Biomarkt mal aus. Ist allerdings schon ein bisschen älter, vom 25. September 2015. Da habe ich so einen ziemlich investigativen Artikel gefunden. Also der Artikel heißt, wie die Kirche durch Macht manipuliert. Und ich würde euch gerne mal vor allem in Bezug auf die Taufe den Abschnitt vorlesen. Also es geht jetzt los. Wusstest du, dass mit der Taufe ein Anker in dein Seelenfeld gelegt und deine Seele mit einem unauslöschlichen Siegel bezeichnet wird? Institutionalisierte Religionen und Kirchen wie auch andere Systeme, die mit Manipulationen arbeiten, verhindern über solche Art feinstoffliche Eingriffe in eine individuelle Entwicklung des Menschen, halten ihnen Angst vor göttlicher Strafe und üben Macht über ihn aus. Also dann kommt so ein einleitender Abschnitt, in dem der Autor so schreibt, dass er selber irgendwie Priester war und sich dann zum Yoga-Lehrer hat ausbilden lassen. Dann musste er sich irgendwann entscheiden, weil irgendwie sein Bischof gesagt hat, dass er entweder Priester oder Therapeut sein kann. Und dann hat er sich für den Therapeuten entschieden. Also er weiß es alles total selber und auch, dass Jesus jetzt nie eine Kirche wollte, die hierarchisch aufgebaut ist. Und dann geht's weiter und das finde ich jetzt ziemlich erschreckend, den Abschnitt. Der ist übertitelt mit, wie die Kirche mit den Sakramenten manipuliert. Ein zentrales Beispiel ist die Taufe. Die katholische Kirche lehrt dazu Folgendes. Die heilige Taufe ist die Grundlage des ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum Leben im Geiste und zu den anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Die Kirche verspricht dem Täufling also das Löschen der Erbsünde und die Gnade Gottes. Wer kann da schon widerstehen? Doch bei der Taufe übereignet man das Kind einer ominösen Macht, die es nie mehr freiwillig loslässt. In Wirklichkeit ist die Taufe nämlich ein Vertrag, eine Vereinbarung, mit dem die Eltern den Körper, den Geist und die Seele des Kindes der Kirche überschreiben. Man wird legales Eigentum der Kirche, was ich weiter unten noch erkläre. Des Weiteren bewirkt die Taufe Folgendes, und jetzt wird's wirklich richtig krass. Sie prägt dir ein unauslöschliches, energetisches Siegel in deine Seele ein. Es geht um ein geistiges Besitzrecht der Kirche an dir, ganz gleich, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Sie legt einen Angelhaken in dein Energiefeld, sodass du manipulierbar und abhängig bleibst. Sie schließt dein drittes Auge, sodass du keinen intuitiven Zugang zu Gott mehr hast. Du wirst auf den Tod Christi getauft. Hier zitiert er den Römerbrief 6, Vers 3. Durch die Taufe gehörst du nicht mehr dir selbst, sondern der Kirche. Du hast dich den Vorstehern der Kirche unterzuordnen, zu dienen, zu gehorchen und sie zu achten. So bestimmt es der Katechismus der katholischen Kirche. Sie macht dich zu einem Sklaven Gottes. Es werden folgende Programme eingepflanzt. Und später schreibt er noch, dass die sogar in die DNA eingepflanzt werden, was ich besonders erschreckend fand. Ego, Erbsünde, Trennung, Schuld, Angst, Sühne und Zweifel. Die sind dann in unserer DNA eingeschrieben durch die Taufe. Also ja, und die Behauptung, die stellt der Autor auch nicht einfach so in den leeren Raum, sondern belegt die dann auch noch mit Zitaten von Kirchenleuten selber. Du fragst dich sicher, woher ich dies alles weiß. Nun, einiges sagt die Kirche selber, anderes habe ich aus eigener Erfahrung als Befreiungstherapeut gelernt. Der bekannte Kardinal von Madrid, Antonio Maria Ruoco Valera, betonte, dass die katholische Taufe niemals aufgehoben werden kann. Und das ist ein wörtliches Zitat, dass die Taufe ein Sakrament ist, das ein unauslöschliches Zeichen hinterlässt und dass die Person, die es empfangen hatte, immer Katholik bleiben wird. Kardinal Ruoco erinnert daran, dass die Taufe für immer und ewig gilt, obwohl man seinen Glauben leugnen kann. Katholik zu sein ist etwas, das man nicht löschen kann. Und jetzt kommt's. Es ist ein Teil unserer DNA, also in uns einprogrammiert. Die DNA ist Träger der Erbinformationen, schreibt der Autor weiter, und dient, wie Professor Dr. Fritz Albert Popp sagt, ganz wichtig, auch ganz viele Titel, deswegen ist es dann natürlich, hat mich auch überzeugt, als Autorität, als universales Antennensystem und Energiespender. Die ist nämlich auch Energiespender, die DNA, und kann dementsprechend programmiert werden. Die Kirche wendet also eine religiöse Bewusstseinskontrolle an und impft den menschlichen Geist kontinuierlich mit Programmen wie Schuld, Trennung, Angst und so weiter. Davon mehr weiter unten im Text. Papst Benedikt XVI. Zitierte am 27.06.2007 in einer Ansprache in Rom die Worte des kirchenheiligen Kyrill von Alexandria über den Getauften, welche lauten: Du bist in die Netze der Kirche gefallen. Weiter sagt der Kirchenheilige: Es ist Jesus, der dich, den Getauften, durch die kirchliche Taufe an seinen Angelhaken nimmt. Da wird es dir ganz klar gesagt. Also das ist halt eben auch ganz klar, ne, mit Beweisen, mit Belegen, auch von Kirchen selber belegt hier die ganze Sache. Also es ist schon ziemlich erschreckend. Deswegen fand ich, wollte ich das einfach auch mal mitteilen. Also ja, nehmt euch das mal zu Herzen und vielleicht ist das ja auch noch ein Argument für euch, euch auf jeden Fall endlich mal von der Kirche abzuwenden. Also nach diesem kleinen Fundstück aus dem Biomarkt soll es ja heute im Hauptteil um logische Fehlschlüsse gehen. Das heißt, wir schaffen jetzt erstmal so eine Grundlage, wie man diskutiert oder beziehungsweise was es in einer Diskussion oder in einem Gespräch oder auch in Argumenten, in Texten funktioniert es ja auch, eigentlich alles für logische Fehlschlüsse gibt, die einem unterlaufen können und die einem auch je nach logischem Fehlschluss eigentlich auch relativ schnell unterlaufen. Es ist schon mal wichtig, wenn man überhaupt über so eine Themen wie Gott oder Wissenschaft oder überhaupt eigentlich, naja, eigentlich über fast alles diskutiert, dass man ja so ein Gespür dafür hat, ist das Argument, was ich jetzt bringe oder was der andere bringt, eigentlich überhaupt logisch valide. Man muss natürlich auch ein Gefühl dafür bekommen, ob es in einem bestimmten Moment überhaupt wichtig ist, dass ein Argument logisch ist. Also wenn man jetzt über Gefühle redet oder so, dann ist es natürlich nicht immer angemessen zu sagen, oh, jetzt das, was du jetzt sagst, ist aber unlogisch oder so, das ist ein logischer Fehlschluss. Da muss man natürlich auch so ein Gespür für bekommen. Aber meistens ergibt sich das aus der Situation, ob jetzt logische Argumente angebracht sind oder nicht. Auf jeden Fall finde ich, dass es ziemlich wichtig und nützlich ist, so ein bisschen so einen Überblick zu bekommen, was es überhaupt für logische Fehlschlüsse gibt, weil oft, also bevor ich mich damit beschäftigt habe, war mir vieles davon nicht so klar. Und deswegen habe ich jetzt mal so die wichtigsten logischen Fehlschlüsse zusammengetragen. Ich orientiere mich dabei vor allen Dingen an dem Illustrated Book of Bad Arguments. Das gibt es auch online. Also wenn ihr das googelt, findet ihr das bestimmt. Ansonsten ist die Homepage bookofbadarguments.com, also alles in einem Wort. Das schreibe ich dann jetzt auch in die Shownotes, wie man ja so schön sagt. Und ansonsten gibt es noch eine großartige Seite, die heißt Logical Fallacious, alles in einem Wort, logicalfallacious.com. Und da gibt es noch weit mehr logische Fehlschlüsse, als ich jetzt hier aufliste. Aber da kann man sich auch nochmal, halt leider auf Englisch, aber alle möglichen logischen Fehlschlüsse ansehen. Ich gebe jetzt immer eine kurze Definition des jeweiligen logischen Fehlschlusses, wie der heißt, und dann so ein paar Beispiele, um das zu erläutern. Ich hoffe, das wird verständlich und nicht zu trocken. Ich finde es komischerweise total interessant, aber es muss ja nicht jedem so gehen. Also der erste logische Fehlschluss hier, den ich in meiner Liste habe, ist der Appeal to Consequences. Oder könnte man übersetzen, die Berufung auf die Konsequenzen. Und bei dem geht es um den Schluss, dass eine Idee wahr oder unwahr ist,
weil die Konsequenzen, wenn sie wahr oder unwahr wäre, wünschenswert oder halt nicht wären. Also wenn, also der Fehlschluss liegt dann darin, dass die Attraktivität der Konsequenzen eines Gedankens nicht in Beziehung zu dessen Wahrheitsgehalt stehen. Ich gebe mal ein paar Beispiele, vielleicht war das jetzt ein bisschen zu abstrakt, also zum Beispiel sowas wie, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Oder wenn es keine objektive Moral gibt, dann werden all die schlechten Menschen nach dem Tod nicht bestraft, das gefällt mir nicht, demzufolge muss es eine objektive Moral geben. Also es geht immer um die Konsequenzen, wenn die mir nicht gefallen, dann wird daraus der Schluss gezogen, dass dann auch die Idee, die da dahinter steht, dass es Konsequenzen gibt, die mir nicht gefallen, auch nicht wahr sein kann. Also noch ein Beispiel ist, wenn wir aufhören würden, so viel Fleisch zu produzieren, würde Fleisch viel teurer werden. Das würde den Leuten nicht gefallen, also ist die Fleischproduktion nicht schlecht für die Umwelt. Jetzt noch ein Argument, was ich auch ganz gut fand, ist, was ich halt auch oft höre oder gehört habe, also wenn es Gott gibt, habe ich die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Diese Hoffnung ist mir wichtig, wird dann impliziert, also gibt es Gott. Ja, also weil ich die Hoffnung habe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wenn es Gott gibt, muss es auch Gott geben. Der zweite logische Fehlschluss ist auch ein sehr wichtiger, der auch häufig begangen wird, sogar in der Wissenschaft, auch teilweise von seriösen Diskutanten. Das passiert halt schnell, wenn man den Standpunkt des anderen nicht richtig versteht. Also gerade in Bezug auf Evolutionsbiologie oder auch Klimawandel wird es häufig gemacht. Also die Definition wäre, wenn das Argument oder der Standpunkt einer Person verzerrt oder karikiert wird, um dann diese Karikatur auseinanderzunehmen, anstelle des tatsächlichen Arguments. Es ist so, dass Strohmänner es in der Regel einfacher machen, die gegnerische Position anzugreifen, weil sie die auf eine vereinfachende Art und Weise lächerlich machen. Gefährlich wird es vor allem dann, wenn sich das Gegenüber, also der Angegriffene, ködern lässt und die Karikatur dann wiederum seines Arguments verteidigt, anstatt sein eigenes Argument. Das passiert auch manchmal. Beispiele wären erstens jetzt, Evolutionsbiologen glauben, dass ein Fisch Beine bekommen und aus dem Sumpf herausgekrochen ist. Ja, das wäre so, dass man so darstellt, als würden Evolutionsbiologen genau das glauben, und ist natürlich Quatsch. Also es glaubt kein Evolutionsbiologe, aber es wird häufig herangezogen, um Evolution lächerlich zu machen. Noch ein Beispiel wäre, es wäre lächerlich zu glauben, dass wir uns aus Amöben, Urschleim oder irgendwas anderes, was möglichst lächerlich klingt, entwickelt haben. Ja, es ist letztendlich dieselbe Sache wie das erste Beispiel, also irgendwas, was kein Evolutionsbiologe sagen würde, aber möglichst lächerlich klingt, damit man halt dann das angreifen kann und natürlich für unglaubwürdig erklären kann, weil es ja auch ist, aber was halt gar nicht dem echten Argument oder der echten Idee entspricht. So, das dritte ist, wenn ich sage, ich glaube nicht an Gott, und dann zum Beispiel erwidert wird, du glaubst also, dass wir hier durch reinen Zufall sind und dass die gesamte Natur zufällig entstanden ist und dass sich das Universum selbst geschaffen hat. Das wäre dann so, ich sage nur, ich glaube nicht an Gott und überhaupt nichts anderes, sondern werden gleich total extreme Implikationen in die Idee hineingelegt. Und dann kann man sozusagen daran sich schön abarbeiten, anstatt auf die eigentliche Idee einzugehen. Noch ein wichtiger logischer Fehlschluss ist der Appeal to Authority oder Appeal to Irrelevant Authority, also auf Deutsch so Berufung auf eine irrelevante Autorität oder auch Berufung überhaupt auf Autoritäten ist in gewisser Weise immer ein logischer Fehlschluss. Das ist in gewisser Weise so eine Art Appell an die eigene Bescheidenheit. Also das heißt, dass du das Gefühl hast, dass andere mehr wissen als man selbst. Letztendlich ist jede Berufung auf Autoritäten logischer Fehlschluss. Weil eigentlich Belege und Argumente wichtig sind und nicht derjenige, der die in die Welt trägt, um Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Allerdings ist es natürlich so, dass die Berufung auf relevante Autoritäten, also Fachleute in dem jeweiligen Gebiet, über das geredet wird, einen Hinweis darauf geben kann, was wahrscheinlich der Wahrheit nahe kommt. Also, wenn es, sagen wir mal, wenn es um so Sachen geht wie Atome, Struktur des Sonnensystems, historische Fakten, dann ist es natürlich, ja, also dann ist natürlich wichtig, dass man sich auf die Experten beruft. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die immer recht haben müssen. Oder dass immer, wenn es Fachleute sind, dass die dann auf jeden Fall recht haben in dem, was sie sagen. Und erst recht nicht, wenn sie in fachfremde Gebiete vordringen. Auf jeden Fall ein logischer Fehlschluss oder ein Fehlschluss ist dann immer, wenn sowas, wenn es, wenn man keine Experten heranzieht und oder wenn es so um vage Autoritäten gibt, ja, irgendwie sowas wie Professoren in Deutschland haben herausgefunden oder Wissenschaftler haben herausgefunden. Ja, das ist immer, ja, da beruft man sich dann auf so vage Autoritäten, um irgendeinen Punkt zu untermauern, aber es ist natürlich ein logischer Fehlschluss. Noch ein logischer Fehlschluss, also noch ein Appeal to Authority oder Berufung auf irrelevante Autoritäten, wären so, sich auf alte Weisheiten zu berufen. Ja, nur weil dann zum Beispiel irgendwie irgendwelche asiatischen Völker vor tausenden von Jahren irgendwas so und so gemacht haben, ist es jetzt natürlich auch noch richtig und man missachtet die gesamte Forschung, die in, zum Beispiel in der Medizin oder so weiter und so weiter gemacht wurde. Also es wäre genauso, würde genauso in diesen logischen Fehlschluss fallen. Also Beispiele ergeben sich jetzt wahrscheinlich von selbst, aber ich nenne mal trotzdem noch zwei, drei oder vier, damit das klar wird. Also das erste wäre, Professor Doktor so und so, der Ingenieur ist, sagt, dass sich das Flagellum eines Bakteriums nicht durch natürliche Selektion entwickelt haben kann. Also hier wäre das so, ne, dass irgendjemand, der zwar Professor ist und einen Doktortitel hat, aber kein Biologe ist, was aussagt über einen biologischen Sachverhalt. Ein zweites Beispiel wäre Richard Dawkins, ein wichtiger Evolutionsbiologe und einer der populärsten Experten in diesem Feld, sagt, dass Evolution ein Fakt ist. Demnach ist die Evolutionstheorie wahr. Ja, so rum funktioniert es natürlich auch, ne? Nur weil Richard Dawkins das halt sagt, heißt es nicht, dass es so ist. Also am besten, man guckt sich halt die Argumente an, die Fakten. Natürlich als Nicht-Fachmann kann man vieles wahrscheinlich davon nicht verstehen. Also ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, dass ich einschätzen kann, ob die Quantenmechanik eine vernünftige Theorie ist. Aber eben nur weil eine Autorität das sagt, heißt es eben noch lange nicht, dass es wahr ist. Man muss natürlich auf relevante Autoritäten irgendwie auch ein Stück weit vertrauen. Noch ein Beispiel zu der Berufung auf irrelevante Autorität ist, mein Lehrer in der 5. Klasse hat mir mal gesagt, dass Mädchen verrückt nach Jungs wären, die tanzen können. Wenn du also die Mädchen verrückt nach dir machen willst, lerne tanzen. Ja, ist halt auch. Oder als viertes noch, der Papst hat gesagt, dass Priester Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandeln können. Der Papst lügt nicht, also ist das wahr. Ja, ich denke mal, das Prinzip wird klar. Also Berufung auf irrelevante Autoritäten passiert ziemlich oft. Ja, jetzt kommt ein logischer Fehlschluss, wo man so ein bisschen Gespür für Sprache haben muss. Also es ist oft nicht so leicht zu erkennen. Und zwar der logische Fehlschluss mit dem Namen Äquivokation, also Mehrdeutigkeit könnte man auch sagen, der ist darauf zurückzuführen, dass häufig bestimmte Begriffe oder Wörter in einer Sprache verschiedene Bedeutungen haben können. Also ein einfaches Beispiel wäre das Wort über. Also es gibt im Deutschen mehrere Übers. Also es heißt nicht immer dasselbe. Zum Beispiel wird es klar, wenn ich sage, ich gehe über die Ampel oder der Luftballon schwebt über dem Haus. Da sieht man schon, dass es zwei unterschiedliche Wörter einfach sind, die zwar gleich klingen, aber eigentlich eine unterschiedliche Semantik, also einen unterschiedlichen Inhalt haben. Und bei komplexeren Begriffen oder abstrakteren Begriffen gibt es auch. Und dann wird es natürlich noch schwieriger, das auf Anhieb zu erkennen, wenn du nicht vor einer Diskussion klar die Begriffe definierst. Also bei der Äquivokation wird dann teilweise auch bewusst oder manchmal auch unbewusst die Mehrdeutigkeit sprachlicher Begriffe genutzt, um den Inhalt eines Begriffes im Laufe der Diskussion zu ändern und dann diese andere Bedeutung zu nutzen, um eine Schlussfolgerung zu unterstützen. Ich gebe mal zwei Beispiele, um das ein bisschen klarer zu machen. Erstens, wie kannst du gegen Glauben sein, wenn wir an so vieles glauben? Daran, dass die Sonne morgen wieder aufgeht und so weiter. Du glaubst ja auch an die Evolutionstheorie und so weiter. Ja, das ist auf den ersten Hör gar nicht so eindeutig, aber in dem Argument, was ich gerade gebracht habe, werden zwei unterschiedliche Glaubens benutzt. Also einmal der Glaube im religiösen Sinne und der wird dann gleichgesetzt mit eben sowas wie, ja, ich glaube, ich habe Ich glaube daran, dass die Tasse, die ich loslasse, immer runterfällt. Also im Englischen ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil es da verschiedene Worte für Glauben gibt. Also so, da gibt es halt eben einmal Belief und Faith dann auch Think. Wobei hier könnte man auch Denken sagen, aber dadurch, dass eben dass es unterschiedliche Begriffe oder Wörter Glauben im Deutschen gibt, passiert der Fehlschluss natürlich schnell. Und dass ich daran glaube, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, ist eben was völlig anderes, als dass ich daran glaube, dass irgendein übernatürliches Wesen, das ich noch nie gesehen habe, die Welt erschaffen hat und jeden Tag in mein Leben eingreift und dafür sorgt, dass ich den Parkplatz finde und so weiter. Also typisch ist dieser Fehlschluss auch in Bezug auf das Wort warum. Vor allen Dingen, wenn es um Wissenschaft und Religion geht. Da wäre ein Beispiel, die Naturwissenschaft kann uns nicht sagen, warum Dinge passieren. Warum gibt es uns? Warum sollte man moralisch sein? Also brauchen wir eine andere Quelle, die uns sagt, warum Dinge passieren. Ja, also hier, es ist auch total schwer, finde ich auch, auf den ersten Blick zu erkennen, dass es hier um zwei verschiedene Warums geht. Also das eine Warum ist so dieses metaphysische Warum, ja, warum sind wir hier? Man könnte aber auch das auf eine biologische Weise benutzen, also warum sind wir hier? Weil wir geboren wurden, ja, oder weil unsere Eltern Sex hatten und dann uns und wir entstanden sind. Oder, ne, man kann halt immer verschiedene Inhalte in das Wort Warum legen, wenn man jetzt fragt, warum fällt die Tasse runter, die ich loslasse? Kann man halt einfach einmal mit der Gravitationstheorie kommen oder man setzt dann metaphysisches Warum an. Also warum fällt die denn eigentlich runter? Warum ist es so? Hat sich das irgendjemand ausgedacht? Hat das einen Sinn? Ja, warum? Und also es sind einfach unterschiedliche Warums. Also ich gebe zu, es ist echt schwer zu erkennen, aber deswegen ist die Äquivokation auch so ein gefährlicher logischer Fehlschluss. Weil das halt auch schnell passiert, also manchmal mit Absicht, manchmal halt aber auch, oder schnell halt auch unabsichtlich. Wenn man sich oft nicht bewusst ist, dass gleichlautende Wörter auch unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Semantiken in sich tragen können. Deswegen ist es halt besonders wichtig, dass man vor einer Diskussion die Termini, um die es geht, also die Begriffe, um die es geht, zentral geht, klar definiert, damit eben nicht so ein Wischiwaschi dabei rauskommen kann. So, der fünfte logische Fehlschluss auf meiner Liste ist das falsche Dilemma. Und zwar passiert der, wenn man übersieht, dass es neben zwei angenommenen Kategorien oder Auswahlmöglichkeiten noch weitere gibt. Oder wenn man übersieht, dass es zwischen zwei Extremen ein Spektrum an Möglichkeiten gibt. Ja, also wenn man, vielleicht wird es am klarsten, wenn ich die Beispiele sage. Also das erste wäre, das kann nicht durch Evolution entstanden sein, also war es Gott. Ja, das ist sowas, das hatte ich glaube ich in der ersten oder zweiten Folge auch schon mal als Beispiel gebracht. Du sagst, das eine ist unwahr, also muss es das andere sein. Und übersiehst dabei, dass es natürlich noch ja, ein Spektrum oder ja, eine ganze Flöte an anderen Möglichkeiten gibt, die das dann auch bedeuten könnte, wenn das eine Argument oder die eine Idee unwahr ist. Aus Wikipedia habe ich noch eine Variante davon. Entweder ist die Evolutionstheorie vollständig und in allen Einzelheiten korrekt, oder es muss ein Gott existieren. Das ist also sowas hört man, ist halt irgendwie echt so oft, kriege ich das auch mit, dass der logische Fehlschluss so vorkommt. Zweites Beispiel wäre: Im Krieg gegen den Terror gibt es nur zwei Seiten. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Ja, ihr seht schon, das lässt völlig aus, dass es eben auch vielleicht differenziertere Standpunkte geben können, als nur für oder gegen etwas zu sein. So, als letztes Beispiel noch, vielleicht, dieser Naturwissenschaftler hat einem atheistischen Argument widersprochen, also muss er ein Christ sein. Das ist auch was ich auch so aus der wissenschaftlichen Arbeit teilweise als problematisch oder beziehungsweise eher in der Wissenschaftskommunikation als problematisch wahrgenommen habe, dass man nämlich, also dass ja auch Wissenschaftler, also zum Beispiel jetzt auch Evolutionsbiologen untereinander oft sich nicht einig sind, weil die Theorie halt sehr komplex ist, weil es auch Dinge gibt, die noch nicht geklärt sind, wo es halt unterschiedliche Standpunkte gibt, wie bestimmte Sachen funktionieren, also in den Grundlagen natürlich nicht, aber eben in den komplexeren Bereichen der Evolutionstheorie, und dass man sich dann schon teilweise gar nicht mehr traut, das öffentlich zu sagen, dass man zum Beispiel einem bestimmten Evolutionsbiologen widerspricht, weil das dann immer sofort oder häufig sofort so wahrgenommen wird, dass wenn man sich widerspricht, dass man ja dann eigentlich wahrscheinlich was anderes glauben muss, oder wenn man einem Evolutionsbiologen widerspricht, dann ist das ja alles dann gleich falsch. Also das führt dann teilweise auch wirklich zu einer verzerrten Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft oder Wissenschaftskommunikation, weil man sich halt fast gar nicht mehr traut, einer bestimmten These oder so zu widersprechen, weil sich dann sofort die Gegner oder in dem Fall die Kreationisten darauf stürzen und sagen, der ist Evolutionsbiologe, der hat aber einem anderen Evolutionsbiologen widersprochen und so weiter. Ja, ich hoffe, das wird klar. Also das wäre dann das falsche Dilemma, dass man sagt, okay, wenn das eine nicht stimmt, dann ist auf jeden Fall das andere wahr. Also zwischen so zwei vermeintlich einzigen Varianten nur entscheidet. Dann gibt es noch not a cause for a cause. Also das könnte man vielleicht so übersetzen wie keine Ursache als Ursache. Klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend, aber die Definition ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und zwar zwischen zwei Ereignissen wird eine Kausalität, also eine Ursache, ein Ursache-Wirkungseffekt angenommen, wo keiner ist. Also es passiert auch ganz, ganz oft. Also es wird auch gerade oft in der Presse oder manchmal sogar in wissenschaftlichen Veröffentlichungen gemacht. Also dass so eine Korrelation, also ein Zusammenhang auf eine Kausalität angewendet wird, auch wenn es eigentlich vielleicht gar keinen Zusammenhang gibt. Also zum Beispiel, das letzte Erdbeben hat stattgefunden, weil die Menschen dem König nicht gehorcht haben. Ja, also da ist halt offenbar eine Korrelation. Also es gab ein Erdbeben in einer Zeit, wo die Menschen ungehorsam wurden, und dann stellt man eine Kausalität her, wo eigentlich keine ist. Ich habe ein Beispiel von einem Comedian, von Stuart Lee, das fand ich ganz cool. Der hat gesagt, ich kann ja nicht sagen, dass weil ich 1976 eine Zeichnung von einem Roboter gemacht habe und dann Star Wars rauskam, die Idee von mir geklaut haben. Ja, also das auch wäre, wenn er das sagen würde, wäre das natürlich auch so ein logischer Fehlschluss. Als drittes Beispiel, was ich auch ganz illustrativ finde, ist: Am Ende jeder Nacht, kurz vor Sonnenaufgang, gehe ich auf den Berg und bitte die Sonne aufzugehen. Sie geht jedes Mal auf. Ja, ist halt auch eine Korrelation. die aber nicht unbedingt auf eine Kausalität schließen lässt. Also wer weiß, ob die Sonne nicht auch aufgehen würde, wenn ich nicht auf den Berg gehe und die Sonne bitte aufzugehen. Also das ist einfach sowas, dass viele Aberglauben auf diesem logischen Fehlschluss beruhen. Also dass du irgendwie einen Zusammenhang festgestellt hast, wahrscheinlich meistens am Anfang per Zufall, und dann sich so eine, ja, sich so ein Glauben an eine Kausalität herausgebildet hat, und dann macht man plötzlich immer wieder dieselben Dinge oder bestimmte Handlungen, um irgendwas anderes zu verhindern oder da, oder dafür zu sorgen, dass es passiert. Also da gerade bei dem Fehlschluss müsst ihr wirklich aufpassen, wenn in der Zeitung irgendwelche Korrelationen oder Zusammenhänge dargestellt werden von irgendwas, dann kann es halt, muss man immer hinterfragen, ist das wirklich eine Kausalität? Also ein gutes Beispiel sage ich vielleicht noch, das habe ich mal auch irgendwo gelesen als Parodie auf sowas, ist nämlich, dass in Bayern sind die meisten Gefängnisinsassen oder ein Großteil der Gefängnisinsassen sind Katholiken, und deswegen geht man davon aus, dass Katholiken irgendwie besonders kriminelle Menschen sind. Also es ist eine Parodie, aber das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Das wird halt manchmal, wird halt in anderer Form häufig, also passiert es so, dass man sagt, okay, da gibt es eine Korrelation zwischen Gefängnisinsassen und Katholiken, aber man übersieht zum Beispiel, dass in Bayern sowieso der Großteil der Bevölkerung Katholiken sind und deswegen das einfach sich in den in der Verteilung der Gefängnisinsassen widerspiegelt. Und sowas passiert einfach wirklich sehr, sehr oft. Da müsst ihr mal drauf achten, also da muss man so ein bisschen so sensibel für werden, für diesen logischen Fehlschluss, weil der wirklich sehr, sehr häufig ist, bei wenn es um Korrelationen und Zusammenhänge geht. Viele logische Fehlschlüsse beruhen auch auf der Emotionalität. Und deswegen ist ein logischer Fehlschluss auch das Argumentum in Terrorem, also die Berufung auf die Angst. Und zwar, wenn nicht auf Belegen begründete Angst die primäre Motivation ist, eine Idee oder einen Vorschlag oder eine Schlussfolgerung zu akzeptieren. Beispiele wären hierfür, wenn zum Beispiel ein Politiker sagt, ihr müsst mich alle wählen, denn wenn der andere Kandidat gewinnt, wird er die Steuern erhöhen und viele werden ihre Arbeitsstelle verlieren. Also das wäre halt, werden keine politischen Argumente gebracht, sondern einfach nur die Angst vor der Steuererhöhung und vor dem Verlust der Arbeitsstelle, um zu begründen, warum man gewählt werden muss. Oder ein Dialog, den man sich vorstellen könnte, der diesen Fehlschluss enthält, wäre es, wenn das Kind sagt, Mama, was, wenn ich nicht an Gott glaube? Und dann die Mutter antwortet, dann wirst du für immer in der Hölle schmoren. Warum? Und dann sagt das Kind, ja, schon gut. Also es wäre auch so, da wird nicht argumentiert, da werden nicht die Argumente abgewogen, warum es Gott geben könnte oder warum nicht, sondern man sagt einfach, wenn du nicht dran glaubst, kommst du in die Hölle. Und davor hat ein Kind natürlich Angst, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Und dann fragt man halt lieber nicht weiter nach. Ein weiteres, was ich auch teilweise wirklich so in persönlichen Umfeld gehört habe, ist, wenn wir Homosexuellen erlauben zu heiraten, sind bald alle homosexuell. Also das ist natürlich völliger Quatsch, wie ihr hoffentlich alle erkennt, aber es ist halt auch ein Appell, eine Berufung auf die Angst. Also ich meine, ob das ein Grund ist, Angst zu haben davor, dass alle Homosexuelle sind, ist immer noch... kann man immer noch diskutieren. Weiß nicht, ob das so wirklich so, dass man davor Angst haben muss, würde ich eher nicht sagen. Aber ihr weißt, es ist natürlich auch völliger Quatsch. Aber das ist eben so, manche haben halt davor Angst irgendwie, dass jemand homosexuell werden könnte, warum auch immer. Und dann ist es natürlich ein, da ist dann halt eben meistens eben die Diskussion auch mal zu Ende, wenn man halt vor sowas Angst hat. Dann ist man für logische Argumente halt nicht mehr offen. Weiter geht's mit der voreiligen Verallgemeinerung. Also das ist, wenn du eine Schlussfolgerung auf Basis einer kleinen Stichprobe ziehst, anstatt Statistiken heranzuziehen, die eher eine typische Situation abbilden. Also passiert auch manchmal in der Wissenschaft, wenn zum Beispiel die Gelder nicht da sind, große Stichproben sich anzugucken oder halt auch oft im Alltag einfach, wo du halt nicht große Stichproben hast und die statistisch jedes Mal sinnvoll auswertest. Ein Beispiel wäre, ich bin von meinem Gebrauchtwagenhändler übers Ohr gehauen worden und meinen Schwippschwager auch, also das ist eine Stichprobe von 2. Gebrauchtwagenhändler sind doch alle Gauner. Ja, also du schließt von 2 Gebrauchtwagenhändlern, mit denen du Erfahrung gemacht hast, einer noch vom Hörensagen, schließt du halt auf alle. Und das passiert einfach total oft. Helmut Schmidt war starker Raucher und wurde total alt. Rauchen kann also nicht besonders schädlich sein. Das ist auch eine statistisch gesehen nicht besonders aussagekräftige Stichprobe. Da müsste man sich halt einfach eine größere Stichprobe angucken, um irgendwelche statistischen Wahrscheinlichkeiten rauszufinden. Und so anekdotische Sachen werden im Alltag aber oft herangezogen, um irgendwelche statistischen Aussagen zu widerlegen. Ja, wobei das halt nie funktioniert, weil eine Statistik heißt ja nie, dass es in jedem Einzelfall sich so und so verhält, sondern nur, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich bestimmte Dinge so und so verhalten. Und wenn du dann halt eine Ausnahme hast, dann heißt es eben nicht, dass die Statistik falsch ist, weil natürlich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit immer auch impliziert, dass es anders sein kann. In der Wissenschaftsphilosophie ist dieser Fehlschluss halt eben dann ein bekanntes Problem, das zur Folge hat, dass man eine allgemeine Regel eigentlich niemals beweisen kann, weil es immer sein kann, dass man das Beispiel, das die Hypothese widerlegen würde, noch nicht gefunden hat. Also deswegen würde man in der Wissenschaft eigentlich niemals sagen, also außer in der Mathematik, da gibt es richtige Beweise, aber sonst würde man niemals sagen, ich habe bewiesen, dass etwas immer so ist oder es gibt halt einfach keinen Beweis. Weil du kannst halt, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, es gibt halt keine Einhörner, weil ich noch nie ein Einhorn gesehen habe, dann kann es halt sein, dass es dieses eine Einhorn oder dass es Einhörner gibt, aber du die halt einfach noch nicht an der richtigen Stelle gesucht hast. Und deswegen würde man immer nur sagen, es scheint so, es gibt keine oder es wurden noch keine gefunden, aber wir wissen natürlich nicht, ob es nicht doch welche gibt. Ja, das ist natürlich auch eine gute Strategie, um eben für Dinge zu sprechen. Das ist ja mit Gott genauso. Ja. Das funktioniert natürlich nicht immer so gut, aber trotzdem würde man niemals sagen, wir wissen, dass es keinen Gott gibt. Also es spricht halt vieles dafür. Ja, ist ja da auch irgendwie, muss man halt eben auch so ein bisschen gucken, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man noch Einhörner findet. Aber bei Gott ist es eben auch so. Ja, wir wissen es nicht, aber es sieht halt so aus, als würde es keinen Gott geben oder auf jeden Fall nicht meinen, ja, jetzt wenn ich von mir spreche, meinen spezifischen Gott. Den vorletzten logischen Fehlschluss für diese Episode, also es wird noch eine zweite Episode dazu geben, weil das einfach so umfangreich ist, das Thema. Aber der vorletzte, den ich jetzt für diese Episode habe, ist das Argumentum ad ignorantiam. Also die Berufung auf Unwissenheit. Und das bedeutet, dass man sagt, dass eine Behauptung einfach deshalb wahr ist, weil es keine Belege dafür gibt, dass sie es nicht ist. Ja, das ist so ein bisschen wie, was ich gerade eben schon über Gott gesagt habe. Die Abwesenheit von Belegen wird gleichgesetzt mit einem Beleg für Abwesenheit. Also zum Beispiel, es gibt keine stichhaltigen Beweise, dass außerirdische UFOs nicht die Erde besuchen, also besuchen Außerirdische die Erde. Ja, also wir haben halt keine stichhaltigen Beweise, dass sie es nicht tun, also ist es so. Oder bisher hat man es nicht geschafft, Leben aus unbelebter Materie entstehen zu lassen. Demnach muss Leben einen göttlichen Ursprung haben. Ja, ist halt auch so, überschneidet sich mit dem falschen Dilemma, aber hier ist es eben auch so, wir wissen irgendwas nicht oder wir haben irgendwas noch nicht geschafft, also gehen wir davon aus, dass es halt auch einfach nicht so ist oder nicht sein kann, obwohl wir es vielleicht halt einfach noch nicht wissen oder noch nicht geschafft haben. Als drittes Beispiel ist noch ganz gut,
Obwohl wir beweisen konnten, dass der Mond nicht aus Käse ist, konnten wir noch nicht zeigen, dass er nicht mit Käse gefüllt ist. Folglich ist der Mond mit Käse gefüllt. Also man konnte es halt nicht zeigen, dass der Mond nicht mit Käse gefüllt ist, also ist er mit Käse gefüllt. Ja, wir konnten noch nicht zeigen, dass es keinen Gott gibt, wenn man das überhaupt jemals zeigen kann. Also gibt es einen Gott. Ja, das ist ein typischer logischer Fehlschluss. Dazu gehört noch sowas, dass wenn man nicht weiß oder versteht, wie etwas auf natürliche Weise geschehen sein kann, muss es eine übernatürliche Ursache geben. Sowas wie in der Präastronautik zum Beispiel. Wir können nicht erklären, wie die Ägypter die Pyramiden gebaut haben. Demzufolge müssen übernatürliche oder außerirdische Kräfte dabei geholfen haben. Ja, anstatt eben auch zu sagen, also da kommt wieder das falsche Dilemma mit ins Spiel. Ja, wir wissen es halt einfach noch nicht. Es gibt halt irgendwie auch sicherlich andere Möglichkeiten, es zu erklären. Es ist dann irgendwie zu komplex und dann zieht man halt lieber übernatürliche Kräfte hinzu. Oder sowas auch, also es ist noch eine spezielle Unterkategorie dieses Arguments oder beziehungsweise die Berufung auf Unwissenheit, und zwar die Berufung auf persönlichen Unglauben oder Unverständnis. Also sowas habe ich auch von meinen Geschwistern gehört zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass die Erde mehrere Millionen Jahre alt ist, demnach ist sie nicht so alt. Ja? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so ist, also ist es auch nicht so. Das hört man, finde ich, auch oft in bestimmten Kreisen. So, der letzte logische Fehlschluss, den ich für diese Episode vorstellen will, ist der No True Scotsman. Oder wenn man es übersetzen würde, kein echter Schotte. Manchmal wird eine generelle Behauptung über eine Kategorie oder Gruppe von Dingen oder Personen getroffen. Wenn diese Behauptung durch Belege in Frage gestellt wird, wird nicht die Gegenbehauptung akzeptiert oder die Behauptung fallen gelassen, sondern die Kriterien für eine Mitgliedschaft in der jeweiligen Kategorie oder Gruppe werden willkürlich umdefiniert. War das verständlich? Also ich, du hast halt eine Aussage über eine Gruppe, und wenn diese Aussage, die du über diese Gruppe hast, irgendwie widerlegt wird durch irgendwas, was du erlebst, dann lässt du deine Behauptung oder deine Annahme über diese bestimmte Gruppe, zum Beispiel von Menschen, nicht fallen, sondern deine Definition der Gruppe wird einfach willkürlich verändert. Okay, jetzt habe ich zweimal dasselbe gesagt, aber vielleicht hilft es ja, das zu verstehen. Helfen werden wahrscheinlich auch Beispiele, die ich jetzt mal kurz bringe. Also zum Beispiel deine Definition ist, oder deine Aussage ist, alle Schotten sind tapfer. Und dann kommt einer und sagt, ja, aber ich kenne einen Schotten, der ist feige. Und dann sagst du anstatt, okay, dann sind halt nicht alle Schotten doch offenbar nicht tapfer, sondern du sagst dann, ja, dann ist er kein echter Schotte. Also anstatt deine Annahme fallen zu lassen oder zu verändern, sagst du halt einfach, das Gegenbeispiel ist halt, gehört halt eigentlich nicht in die Gruppe, weil ein echter Schotte ist halt nicht feige und deswegen ist es halt kein echter Schotte. Und dann kann meine Definition kann halt stehen bleiben. Genauso, es wird halt oft, bei Christen wird es halt oft gemacht, wenn einer sich vom Glauben abwendet oder seinen Glauben verliert, und sagt, aber ja, ich war total hingebungsvoller Christ, und dann sagen die, aber naja, aber du kannst ja nie wirklich echter Christ gewesen sein, weil wenn du echt geglaubt hättest an Gott, dann wärst du jetzt nicht Atheist oder was auch immer du dann bist. Also es ist auch so ein No True Scotsman Argument. Also hier deswegen, also in dem Zusammenhang eben auch, habe ich auch in gewisser Weise selber erlebt, wenn man nur ernsthaft darum betet, wird man von allem geheilt. Und dann als Erwiderung würdest du sagen, ja, aber wir beten seit Monaten, dass mein Vater von seinem Krebs geheilt wird. Und die Antwort ist dann, ja, dann betet ihr halt nicht richtig. Ne? Anstatt zu sagen, okay, dann ist es offenbar doch nicht so, wenn man ernsthaft betet, dass man dann immer geheilt wird. Nee, dann ist es so, dass ihr dann halt nicht richtig betet. Ja, weil die Feststellung steht aber fest. Noch eins, was ich gefunden habe, ist, alle Programmierer sind sozial sonderbar, und also das wäre die Feststellung oder die Hypothese, und dann würde man erwidern vielleicht, ja, aber Herbert ist Programmierer und überhaupt nicht sonderbar,
Und dann wieder wie No True Scotsman. Ja, aber Herbert ist kein richtiger Programmierer. Ja, war jetzt ein bisschen redundant. Also es war letztendlich das genau das No True Scotsman-Beispiel. Aber ich hoffe, es wird klar, worum es bei diesem logischen Fehlschluss geht. Und damit schließe ich erstmal diesen Teil der logischen Fehlschlüsse ab. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Ich hoffe, es war verständlich. Ihr könnt ein bisschen was davon mitnehmen. Also guckt euch auch mal dieses Illustrated Book of Bad Arguments an. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es das mittlerweile sogar auch auf Deutsch gibt. Ja, beschäftigt euch damit. Also es ist wirklich aufschlussreich und es hilft total in Diskussionen so ein bisschen Gespür dafür zu haben, ob die anderen Argumente oder auch vor allen Dingen die eigenen Argumente überhaupt logisch sind. Ja, deswegen hoffe ich, dass es ein bisschen so einen kleinen Einblick darin gegeben hat, erstmal wie viele logische Fehlschlüsse es gibt und dass viele Sachen, die man so alltäglich auch anwendet in der Diskussion, häufig vielleicht nicht so logisch sind, wie wir das gerne hätten. Ich hoffe, ich spreche nicht für immer in den leeren Raum hinein, wenn ich sage, danke, dass ihr mir zugehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Holy, holy.